1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und zunächst dürfen wir erstmal herzlich gratulieren, nämlich Dominik Graf für seine deutsche Oscar-Einreichung für seinen Schiller-Film. Die geliebten Schwestern Florian Stetter, also Schiller höchstpersönlich, hat uns ja hier im Studio auch besucht. Wir haben über diesen Film schon viel gesprochen, freuen uns sehr für Dominik Graf und drücken ihm natürlich die Daumen, dass die Akademie in Hollywood sich für Schiller und für diesen Film interessiert. Ob es deutsche Preischancen in Venedig gibt, also ob der Goldene Löwe möglicherweise winkt, das werden wir erfahren, denn es läuft ja immerhin ein deutscher Film im Wettbewerb. Gleich wird sich Anke Lewiger aus der Festivalstadt melden. Außerdem haben wir hier bei uns im Gespräch einen Mann, der hat schon so gut wie alle wichtigen Preise dieser Welt gewonnen. Goldene Palme in Cannes und den Oscar hat er auch. Volker Schlöndorff, sein neuer Film Diplomatie ist jetzt angelaufen und wird hier besprochen, so wie vieles andere mehr. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Venedig, das älteste Filmfestival, das Festival an einem der schönsten Orte der Welt, das Festival ohne großen Markt, ohne großes Kommerztheater, wo man einfach ins Kino geht und sich dann über die Filme unterhält und eben nicht über den Marktwert. Am Mittwoch hat das venezianische Filmevent zum 71. Mal seinen roten Teppich ausgerollt. Unsere Beobachterin vor Ort ist natürlich Anke Lewicke, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Und die genau beobachtet, wer da über den roten Teppich flaniert, aber eben vor allem, welche Filme nun in Anführungsstrichen über den roten Teppich gerollt werden. Anke, wir konnten ja alle in den Zeitungen lesen, Birdman war der Öffnungsfilm eines sehr, sehr bekannten Regisseurs, nämlich Alejandro González Iñárritu, ein Mann, der bekannt geworden ist durch seine verschachtelte Erzählweise, also 21 Gramm zum Beispiel oder Babel. Das waren großartige Filme. Hat dir der neue Film von ihm auch so gut gefallen?
Ich muss sagen, das war so ein kluger, unterhaltsamer und ziemlich abgedrehter Eröffnungsfilm. Und das Schöne an dem Film ist, dass man so einen Blick hinter die Kulissen werfen kann, dass ein Film, der uns viel über das Wesen der Schauspielerei erzählt. Also Michael Keaton spielt hier sich ja ein wenig selbst, einen Schauspieler, der als Superheld große Erfolge gefeiert hat und jetzt versucht er aber eine zweite Karriere am Broadway. Und die Kamera, musst du dir vorstellen, platzt so richtig in die Proben rein. Wir erleben einen ganz angespannten Michael Keaton, der nervös ist, der in die Kamera spuckt, der sich, wie man so schön sagt, die Seele aus dem Leib spielt, aber der auch unglaublich Lampenfieber hat. Und dann siehst du ihn immer wieder in der Garderobe sitzen, dann spricht so ein inneres Ich zu ihm, nämlich der titelgebende Birdman. Das ist sein altes Image und dieses alte Image redet ihm auch immer noch ein, dass er Superheldenkräfte hat. Und dann hebt nicht nur der Schauspieler, sondern der Film wörtlich und auch buchstäblich immer mal wieder ab.
Anke, nun waren die Filme, die ich genannt habe, die er davor gemacht hat, also von Iñárritu, ja wirklich alles andere als Komödien. Hast du eine Idee, warum er jetzt das Fach gewechselt hat?
Ja, das war natürlich die Frage, die er ja als erstes in Venedig auch gestellt bekommen hat und dann hat er gesagt, ach, nach so viel dramatischen Filmen, die so wie die mexikanische Küche geschmeckt haben, so scharf gewürzt sind, wo der Chili-Geschmack durchkommt, wollte er einfach mal was anderes machen.
Well, I think that after so many films, dramatic films, that in a way has a lot of enfrijoladas, enchiladas, spicy Mexican chili, I want a little dessert and... I want to rest a little bit of that and take out, go away from my comfort zone and jump into something that I really wanted, which is that I never knew it can happen, which was to laugh in a set.
Ja, aber nicht nur auf dem Set wird hier gelacht, sondern auch im Kinostuhl kann ich dir nur sagen, dieses Dessert ist Iñárritu wirklich gut gelungen. Also Michael Keaton und Edward Norton, das sind zwei wunderbare Rampensäue, die sich ganz tolle Dialoge liefern, regelrechte Rededuelle. Und das Schöne ist aber auch, es gibt so eine bewegliche Kamera, die geht von der Bühne dann mit in die Garderobe und diese Übergänge werden so schön fließend, dass du gar nicht mehr weißt, was Sein und Schein ist, Spiel und Wirklichkeit. Und da kriegst du auch so einen Eindruck davon, wie schwer es ist, manchmal eine Rolle wieder abzuwerfen, aber wie schwer es auch ist, manchmal überhaupt in eine Rolle reinzuschlüpfen.
Anke, also ein rundum gelungener Auftakt mit Birdman in Venedig. Wie ging es dann weiter bei euch am Lido?
Ja, wie es dann weiterging, und zwar sind wir einfach auf dem Broadway geblieben. Und zwar gab es hier noch den neuen Film von Barry Levinson, The Humbling, Demütigung nach dem Buch von Philip Ross. Und das ist ja ein sehr ernsthafter Roman gewesen über einen Schauspieler, dem plötzlich die Fähigkeiten verlassen, der sein Handwerk verliert. Und Aber was Barry Levinson daraus macht, ist wirklich eine Komödie. Also er nimmt seine Figur, diesen eitlen Schauspieler, auch nicht so ernst. Und genauso legt Al Pacino die Rolle an. Also einerseits ist er ganz eitel, aber dann auch wieder so furchtbar müde. Und dann hat er eben diese junge Freundin, die von Greta Gerwig gespielt wird. Und das macht auch einfach unheimlich Spaß, wie die beiden sich da ja erst ineinander verlieben, dann wieder mehr auseinanderleben. Und das Schöne ist eben auch in diesem Film, wie sozusagen die Bühnen Wirklichkeit eben immer wieder ins reale Leben mit reinschimmert, wie Al Pacino sozusagen wirklich die Bretter unter den Füßen verliert. Also es ist einfach auch ein schönes Schauspielervergnügen gewesen.
Anke, es scheint so, als sei das Kino in Venedig in diesem Jahr sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht ist das sogar der rote Faden des Festivals?
Das kann man bisher so sagen. Und du bist doch der große Charlie Chaplin-Fan von uns. Weißt du, was 1977 eigentlich geschah?
Ich habe es inzwischen jetzt überall auch nochmal gelesen, weil der Film ja bei euch da läuft. Also dieser Diebstahl des Sarges.
Genau, und da geht es in dem französischen Film drum, Wettbewerbsfilm, Der Ruhm des Lösegelds, so könnte man den übersetzen, da geht es eben so um zwei Obdach, also so zwei arme Schlucker, die nicht ein- und auswissen, die sich dann überlegen, oh, Charlie Chaplin war auch ein Tramp, wenn wir jetzt eben den Sarg klauen, dann kriegen wir ja vielleicht Lösegeld, und das inszeniert der Film so ein bisschen als Slapstick-Komödie. Die beiden erinnern schon an Stan und Ollie, das ist ganz nett, aber ich muss mal sagen, im Endeffekt, so wie Charlie Chaplin Komik und Sozialdrama zu verbinden, das kriegt der Film nicht hin, aber man hat ihn sich einfach auch gerne weggeschaut.
Anke Lewicke ist für uns in Venedig bei den Filmfestspielen. Anke, du hast ja gerade berichtet über die doch offenbar ganz unterhaltsame Nabelschau, die das Festival bisher betreibt, also der Blick des Kinos auf sich selbst, darüber haben wir schon geredet, aber schaut das Kino eben auch über sich selbst hinaus, also mit anderen Worten, gibt es eben diese Perspektive in die Welt hinein?
Ja, das kann man ja schon sagen, also große Festivals wie Cannes, Berlin, Venedig, die sind ja auch immer ein Spiegel der Weltlage, der Spannungen und Konflikte, und es ist doch auch so, das kennst du doch auch, Knut, wenn man auf so einem Festival ist, dann möchte man doch auch die Geschichten zu den gegenwärtigen Schlagzeilen erzählt bekommen, Hintergründe erfahren, Biografien kennenlernen, und das leisten die Filme hier tatsächlich auch so ein bisschen bis jetzt in Venedig. Also es gab einen iranischen Film, der heißt nur Geschichten, und wir wissen ja vom Iran, natürlich gibt es da Prostitution, häusliche Gewalt. Wir wissen auch, dass es eine Drogenproblematik gibt, und dieser Film zeigt uns einfach diese Tabuthemen in so einer sehr sozialrealistischen Manier. Also da ist man in so einen anderen Alltag reingekommen, in einem Iran jenseits des offiziellen Bildes. Ja, und von Teheran bist du dann direkt in die chinesische Provinz gereist. Und auch da geht es um ein prekäres Thema. Da werden Kinder eben jeden Tag entführt und die Polizei macht einfach nichts. Und man lernt in diesem Film, der Dearest heißt, einfach die Unmacht der Eltern kennen. Also man kann schon sagen, dass die Regisseure in Venedig auch hier an der Gegenwart abarbeiten.
Anke, genau. Also es gibt einen Film, auf den bin ich sehr gespannt übrigens, der bei euch läuft. Ich musste natürlich sofort dran denken, vor 2 Jahren gab es ja bei der Berlinale The Act of Killing von Joshua Oppenheimer. Das war dann der Panorama Publikumspreis und übrigens auch eine Oscar-Nominierung. Jetzt hat er das Thema ja wohl nochmal aufgegriffen, also The Look of Silence in Venedig im Wettbewerb zu sehen. Der Dokumentarfilm berichtet eben noch einmal von dieser Ermordung angeblicher Kommunisten, fast 1 Million Menschen, nicht 1965, in Indonesien, die da geschlachtet wurden, so muss man es ja sagen. Also es ist das gleiche Thema, aber offenbar doch eine andere Perspektive.
Ja, die Verbrechen, die ja damals begangen wurden, sind ja nie offiziell geahndet worden. Ne? Also etliche Mörder sind ja jetzt noch in wichtigen Positionen. Sie kennen kaum Reue, Mitleid, das hattest du schon gesagt. Das war so das Thema von The Act of Killing. Und jetzt dieser neue Film nimmt die Opferperspektive ein. Mhm. Also er begleitet eine Familie, die damals den ältesten Sohn verloren hat und sieht einfach, wie die Familie umringt von den Mördern leben muss. Und es gab ja nie, konnten sie ihrer Trauer Ausdruck verleihen. Mhm. Und das können sie in dem Film, vor seiner Kamera können sie über den Verlust reden. Und was der jüngere Sohn macht, der damals überlebt hat, der sucht eben die Mörder und auch die Familien von den Mördern aus und konfrontiert die mit den Taten. Und das ist eben das Erschreckende an dem Film, es passiert nichts. Du siehst dann die Gesichter der Mörder in Großaufnahme und die haben überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein. Und dann siehst du wieder diesen jüngeren Bruder, und du hast so einen unheimlichen Respekt vor dem, weil der immer diese Ruhe bewahrt. Also weil er einfach wissen will, was da gewesen ist. Und er weiß, mit Wut und Aggression kommt er einfach nicht weiter. Und das nimmt dich schon unheimlich mit. Und auch wenn du dann zu ihm wieder nach Hause gehst, die alte Mutter siehst, die immer wieder erzählt, wie sie diesen Sohn damals verloren hat, wie sie nichts tun konnte. Also der Film leistet das, was offiziell bis jetzt nicht gemacht wurde, sondern er gibt eben den Menschen dort wirklich die Möglichkeit, Trauerarbeit zu leisten.
Anke, nun war The Act of Killing ja auch visuell sehr beeindruckend, also mit diesen inszenierten Szenen, nicht dieser Film im Film, das war ein wirklich großes Werk. Wie ist es jetzt hier bei Look of Silence, also die Gestaltungsweise?
Ja, die ist so ähnlich. Also man hat auch wieder diese Täter, die ihre Taten einfach nachstellen. Aber du hast auch viel Familienalltag. Und Oppenheimer hat hier in Venedig auch eben erklärt, wie er das machen wollte. Also er wollte den Zuschauer in die gespenstische Stille hineinführen, in der die Überlebenden einfach weiter ihr Leben aufbauen müssen. Und dieses ist ein Leben, wo sie umgeben von Mördern sind. Und so anders als so übliche Dokumentarfilme über Menschenrechte, die ja auch immer so einen Ausblick geben, wollte er einfach wirklich diese Stille zeigen. Und wir hören uns jetzt einfach nochmal diesen O-Ton an, weil das Oppenheimer wirklich sehr schön erklärt hat.
I really wanted to immerse you as viewers in the haunted silence in which survivors must build a life, surrounded by the still powerful perpetrators. So often in human rights documentary, we're encouraged to look at atrocity, but also remain optimistic that there's a campaign for justice. Letting us somehow as viewers off the hook, so that at the end of the film we're able to turn away and think about something else.
Ja, und nach diesem Film können wir uns wirklich nicht abwenden. Er gedenkt wirklich dieser ganzen Toten und ich finde, das ist eine unglaubliche Leistung für diesen jungen Regisseur, der jetzt auch wirklich nicht mehr nach Indonesien zurückkehren kann. Er ist dort eine Person non grata und auch die Familie musste nach diesem Film einfach umziehen. Die lebt jetzt ganz, ganz geheim woanders in Indonesien.
Und es stehen noch im Abspann, habe ich gehört, wieder kaum Namen nicht, also im Anonym, weil auch die Leute, die da mitmachen bei diesen Projekten immer wieder extrem gefährdet sind, Anke. Also der neue Film von Joshua Oppenheimer, Look of Silence. Anke, zum Schluss noch ein Regisseur, dessen Filme ja auch immer sehr verstörend sind. Das ist der Österreicher Ulrich Seidel. Der ist auch in Venedig vertreten im Programm und zwar mit einem Titel, der auch irgendwie Programm ist, nämlich Im Keller heißt der neue Film. Also wir gehen ganz offenbar jetzt in die Untergeschosse von Häusern in Österreich und ich würde sagen, es könnte ein Horrorfilm sein.
Ja, es ist natürlich ein Horrorfilm. Einer dieser inszenierten Dokumentarfilme von Uli Seidel und es geht direkt so los, dass du unten ein Terrarium siehst, eine große Schlange und ein Meerschweinchen und eine Minute später ist natürlich das Meerschweinchen weg. Also er nimmt uns wirklich mit in den Keller und damit wieder in eine filmische Schraubzwinge. Wir lernen einen Altnazi kennen, ein Ehepaar, das jetzt immer alleine im Partykeller sitzt, also geht in die SM-Keller rein, lernt eine Domina kennen, aber auch eine Frau, die sich gerne schlagen lässt. Also er lässt wieder nichts aus, er zeigt auch alles, aber trotzdem spürt man einfach, weil die Leute vor seiner Kamera über ihre Obsessionen reden können, können sie sich auch freisprechen, lernen sich selbst dadurch auch ein bisschen besser kennen. Also der stellt seine Figuren wirklich nicht aus, es geht nicht um Tabubrüche, sondern auch hier versucht Uli Seidel was herauszufinden und trotzdem ist es natürlich manchmal hart, sich dem auszusetzen da im Kino.
Kann ich mir gut vorstellen. Anke, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen ersten Bericht aus Venedig. Wir hören uns dann am kommenden Samstag wieder, dann aber natürlich schon mit kräftiger Spekulation, wer dann möglicherweise den Goldenen Löwen bekommen wird. Und dann ist ja auch der deutsche Film natürlich gelaufen, der deutsche Beitrag The Cut von Fatih Akin, der ja vertreten ist in Venedig. Anke, vielen Dank dir.
Tschüss.
Und da wir jetzt so viel über Dokumentarfilme geredet haben, noch ein Hinweis für die Daheimgebliebenen, denn auch wir haben hier was zu bieten. Am Montag um 19 Uhr im Kino Arsenal, da sind Filme zu sehen, eines der wichtigsten deutschen Dokumentaristen, nämlich Volker Köpp, zu seinem 70. Geburtstag läuft Leben in Wittstock, ein wunderbarer Film über diese drei Frauen eben in dieser brandenburgischen Stadt. Und es gibt außerdem noch einige Kurzfilme und das ist ein Doppelfeier, die wir uns da leisten, nämlich einmal zum 70. Geburtstag von Volker Köpp und auch sein Kameramann Christian Lehmann, der hat einen runden Geburtstag, nämlich den 80. hat viele dieser Filme von Volker Köpp gemacht und hat sie eben auch mit zum Ereignis gemacht, mit dieser genauen Beobachtung der Wirklichkeit. Um 19 Uhr am kommenden Montag im Kino Arsenal. Es war einer der schönsten Filme im vergangenen Jahr bei der Berlinale und ich freue mich sehr, dass der Film jetzt endlich den Weg in die Kinos gefunden hat. Nach einer Weltreise, muss man sagen, war auf unzähligen Festivals, hat wahnsinnig viele Preise bekommen, hat aber, und das finde ich besonders wichtig, in Georgien alle Rekorde geschlagen. Da gibt es ja kaum Kinos, aber 30.000 Leute etwa müssten den Film so bisher gesehen haben und waren begeistert von Die langen hellen Tage. Eben ein Film aus Georgien, über Georgien, aber ein Film auch mit einer ganz universellen Geschichte über Heranwachsende, über die Sehnsüchte, die Liebe, die Ängste von Teenagern. Ein wirklich hinreißendes Werk und zwar in jeder Hinsicht. Endlich ist er im Kino und ich freue mich sehr, endlich sie auch wiederzusehen, nämlich das Paar, die beiden, die diesen Film gemacht haben. Das ist also ein georgisch-deutsches Paar im Leben, aber eben auch, wenn es um die Filmkunst geht. Die beiden haben den Film zusammen gemacht. Das ist also einmal Nana Ekdimishvili, die ich herzlich grüße. Hallo, Nana.
Hallo.
Schön, dass du da bist, aus Georgien. Der Name sagt es ja schon. Studiert übrigens hier um die Ecke in Potsdam-Babelsberg an der Filmhochschule. Genau. Hier in Potsdam. Und Simon Gross, auch an einer HFF studiert, aber in München. Herzlich willkommen, Simon. Die beiden haben also diesen Film zusammen gemacht. Weil Nana ja auch Autorin ist, muss man dazu sagen, auch Romanautorin zum Beispiel, Prosaschriftstellerin. Und vielleicht in dieser Geschichte, die wir da erleben, also von diesen beiden hinreisenden jungen Mädchen, so um die 14 rum, ne, sind die etwa, vielleicht auch was verarbeitet hat von ihrer eigenen Kindheit eben in Georgien, in Tiflis?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der Zeit Georgien gelebt. 92 war ich 14 Jahre alt, genauso wie unsere Protagonisten Eka und Natia. Und natürlich alles, was im Film geschieht, ist in meiner Nähe passiert. Entweder mit mir oder mit meiner Familie oder mit meinen Freunden. Und das ist alles um mich herum passiert. Und hinter jeder Szene gibt es irgendeine Erinnerung.
Ist das erstmal ganz naheliegend? Ich finde, dass man bei so einem Film von sich selbst erzählt, aber dass Simon als Deutscher erstmal mitgezogen ist nach Georgien und du nicht hier geblieben bist und dass du eben an diesem Projekt so mitgewirkt hast, dass du der Regisseur bist, du bist die Co-Regisseurin nicht, das ist schon erstmal ungewöhnlich. Wie hast du dich da reingedacht überhaupt in so eine ganz andere Welt?
Naja, es hat mich von Anfang an Georgien sehr fasziniert. Also ich war da das erste Mal so vor 7 Jahren und ich war unabhängig von dem Film sehr, sehr angetan irgendwie von der Offenheit der Menschen, von auch von der Emotionalität. Also ich habe vieles da irgendwie so gefunden und das Drehbuch, als ich das gelesen habe, das war sogar noch davor, bevor ich zum ersten Mal da war. Und auf der einen Seite natürlich für mich damals recht fremd, aber eben emotional hat mich das sofort sehr, sehr stark tangiert. Und und da wir heute da auch leben, ist das eben auch für mich ein wichtiger Teil meines Lebens geworden.
Also wie schön, dass das bei euch so zusammenfließt, ne? Also tatsächlich das Private und das Künstlerische. In dem Fall kann man es wahrscheinlich überhaupt nicht trennen. Und du hast von Emotionalität gesprochen. Wir müssen ein bisschen beschreiben, welche Gefühle diese beiden Mädchen bei uns auslösen, was das überhaupt für eine Geschichte ist. Also erstmal würde ich sagen, ganz klassisch, nicht? Heranwachsende Mädchen eben mit allen Bedürfnissen, allen Blicken, einem verstohlenen Blick manchmal auch, mit all dem, was junge Mädchen so antreibt, aber eben erzählt vor einem ganz besonderen Hintergrund.
Ja, also Hintergrund, das spielt in 90er Jahren in Georgien und also ist gerade im Hintergrund im Abchasien ist Krieg, ist gerade Bürgerkrieg passiert, Sowjetunion existiert nicht mehr und vieles mit diesem Bruch funktioniert auch nicht mehr, Rechtssystem funktioniert nicht mehr, also es gab auch damals, wenn ich mich erinnere, wir wussten nicht, was wir am nächsten Tag zu essen bekommen, aber es war sehr leicht, eine Waffe zu kriegen. Und in diese Umständen aufzuwachsen, ist natürlich sehr merkwürdig, sehr fragwürdig, welchen Weg geht man? Vor allem die Erwachsenen, die hatten überhaupt keine Zeit für uns, also die Eltern, die auch die Lehrerinnen, Lehrer in der Schule, alle waren mit eigenen Problemen beschäftigt und es gab keinen Mentor, es gab keinen Wegweiser und wir mussten in meinem Alter damals, also wir mussten alles irgendwie selbst überlegen, wohin geht es und was zählt es, was machen wir, was hat Wert und was nicht und unsere Hauptfiguren auch überlegen das auch während des Films.
Und diese Freundschaft erstmal, das ist etwas, finde ich, Simon, das wirklich ganz hinaus ausragt über die konkrete Situation da in Georgien, überhaupt auch über das Land. Das ist so eine Mädchenfreundschaft, die könnte, finde ich, zumindest von der Dynamik her und dieser Enge auch in, weiß ich was, Brooklyn oder in Prenzlauer Berg stattfinden.
Ja, ich glaube, es ist was sehr Universelles. Also die Freundschaftsgeschichte zwischen den beiden Mädchen und natürlich die Probleme, die sie haben und die Herausforderungen, durch die sie gehen, die frühe Heirat oder Zwangsheirat, könnte man sagen,
der einen
Freundin
sogar,
Entführung. Bedeutet natürlich für die andere Freundin Eka ein großer, für beide, aber vor allem für die Freundin Eka eben ein großer Einschnitt ins Leben. Und auf der anderen Seite, ja, da gehen sie emotional durch. Und was bedeutet das für die beiden? Und was entsteht daraus? Das ist eben ein wichtiger Punkt für uns gewesen.
Sicherlich auch eine ganz große Stärke des Films, dass er eben den Hintergrund der Figuren so genau auch miterzählt. Dass wir wissen, woher die kommen, was ihre Familien erlebt haben. Also das ist ja auch ganz wichtig, um sie zu begreifen. Nun sind diese beiden Mädchen also wirklich hinreißend. Mit ihren 14 Jahren haben die ein Selbstbewusstsein, eine Kraft, eine Intensität, haben vermutlich noch nie von der Kamera vorher gestanden.
Nein, also im Prinzip nicht. Die Nadja Marie, die hat ein bisschen Erfahrung, aber ja, die Eka Lika, die hat noch gar keine Erfahrung gehabt und wir haben die auf der Straße und im Schulhof gefunden. Also wir haben aufwendig das gecastet und ja, haben dann gemerkt, was für eine Energie die haben und was die mitbringen und vieles von dem, was die Rolle auch hat, was sie gar nicht so spielen mussten, sondern das kam von selbst und das war eben sehr wichtig für uns auch, dieses authentische
Gefühl. Kennt man die jetzt in Georgien, wenn die auf der Straße erkannt? Oder?
Ja.
Die sind jetzt kleine Stars gewissermaßen.
Ja, das kann man sagen.
Bei uns im Studio zu Gast das Schöpferteam des Films Die langen hellen Tage aus Georgien, jetzt bei uns im Kino zu sehen, Nana Ekhtimishvili und Simon Gross. Und dieser Film, wir haben es ja versucht, so ein bisschen zu skizzieren, erzählt also eine sehr intensive Mädchenfreundschaft. Zwei Mädchen, die aber sehr verschiedene Wege gehen werden auch, das wird im Film völlig klar, eben vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges, der sich ankündigt, der noch nicht ausgebrochen ist. Nicht, es ist so kurz davor, 1992, man spürt, er kommt eben auf diese Mädchen zu und erzählt wird das aber alles. Und das müssen wir ganz klar sagen, der Titel sagt es ja eigentlich auch schon, in wunderbaren Einstellungen, es ist Licht durchflutet, es ist farbenfroh. Also eigentlich ist es fast ein Widerspruch zu dem, was wir so beredet haben, einer sehr düsteren, auch sehr gewalterfüllten Geschichte. Warum erzählt ihr es in so einer ja wundervollen sommerlichen Atmosphäre? Es ist eine Sommergeschichte.
Also wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit, an die Zeit, also es kommen mir solche Bilder im Kopf. Also mir kommt nichts Düsteres, weil letztlich, wenn du Teenager bist, egal in welchem Land und in welche Umstände, wahrscheinlich siehst du die Welt mit anderen Augen. Also wenn das jetzt meine Mutter die Geschichte erzählt hätte oder die ältere Generation, die hätten wahrscheinlich das anders erzählt, weil die hatten andere Verantwortung, die mussten überlegen, was wir am nächsten Tag essen, die hatten Angst um uns und so weiter. Und wir, also meine Generation, wir haben sehr vieles erlebt, zum Beispiel, wir gingen oft zu Beerdigung von Klassenkameraden, von bekannten Jugendlichen, die in Straßenauseinandersetzungen getötet waren und so weiter. Und das war normal, aber trotzdem, in meiner Erinnerung gibt es sehr viele helle und sehr viele sonnige Momente, weil das ist die Alter, wo du die Welt wahrnimmst, wo du dich verliebst, wo du die Sachen zum ersten Mal entdeckst und wo du trotz an das Gute glaubst.
Und dass das so gut funktioniert, liegt nicht zuletzt am Kameramann, erwähnt man ja viel zu selten, finde ich, oder die Kamerafrauen, die das machen. In dem Fall ist es Oleg Mutu, also einer der besten europäischen Kameramänner, der hat zum Beispiel gedreht den Cannes-Gewinner, also 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage, also ein hervorragender Mann. Das Bravourstück ist ja dieser Tanz, den kann man schon mal erwähnen, weil es wirklich einer der Höhepunkte ist und das ist jetzt schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber dieser Tanz ist bei mir immer noch total präsent. Also das ist ja dann Ecker, also die in diesen Tanz alles hineinpackt, auch so weibliches Selbstbewusstsein, das ist fast eine sichtbare Emanzipation während des Tanzens. Sie wird immer stärker und immer kraftvoller. In einer Einstellung gedreht, da muss man aber auch wirklich genau vorher planen. Das Mädchen muss auch tanzen können. Es muss funktionieren, auch beim Drehen. Wie war das? Also für mich ist das der absolute Höhepunkt des Films.
Also Eka, die Liga, die Babluani, die Schauspielerin, die kann schon georgisch tanzen. Die geht auch in eine georgische Tanzschule. Aber dieser Tanz kannte sie noch nicht. Das ist auch ein Männertanz in Georgien, was auch gelegentlich auch Frauen tanzen. Und sie musste diese Tanz einstudieren. Und uns war wichtig, dass sie einfach den Tanz beherrscht und dass alles andere war da, also von Ligas Charakter heraus und von der Szene heraus.
War wochenlange Arbeit, der Tanz. Also wir haben das schon choreografiert und gesagt, okay, wir müssen eigentlich die richtige Länge finden, den Boden, weil wir wussten, wir wollen es in einer Einstellung drehen, um die Energie sozusagen authentisch, den Bogen von Anfang bis zum Ende und ihre Entwicklung auch in dem Tanz ja so zu haben, wie sie es fühlt. Und das hat viel Arbeit gemacht.
Also was ihr gerade gesagt habt, nämlich Rhythmus, Choreografie, Gestaltung, das gilt aber für den ganzen Film, der sehr genau rhythmisch durchgearbeitet ist und der noch etwas hat, was wir nicht vergessen sollten zum Schluss, nämlich man geht aus dem Kino raus und hat so ein Gefühl erstmal von einer gewissen Hoffnung für die Figuren.
Also wenn ich an die Zeit denke und wenn ich an die Freundinnen denke, also zum Glück war ich nie entführt, aber ich habe schon sehr viele Freundinnen auch aus meiner Familie, die entführt worden sind und so geheiratet haben und auch nicht nur nicht nur Frauen, wenn ich auch an Jungs, an meine Freunde damals denke, dann manchmal frage ich mich, wie haben wir eigentlich überlebt? Wir denken, dass in diesem Alter gibt's gewisse Weisheit. Sie wissen es nicht, wie sie das schaffen, wie sie das machen, aber trotzdem gibt's Glaube und gibt's ein Instinkt, ein gesundes Instinkt, was den beiden hilft, zu überleben.
Und es liegt auch an der Geschichte, denke ich. Am Ende trifft ja die Hauptfigur Ega eine sehr wichtige Entscheidung. Und diese Entscheidung hat etwas nach vorne gehen, ist etwas Positives. Und diese Entscheidung hätte sie nie treffen können, wenn sie nicht das alles erlebt hätte, was sie in dem Film erlebt.
Ich weiß, dass ihr natürlich eurem Film vertraut und eurer künstlerischen Fähigkeit, aber trotzdem, und das ist sehr vernünftig, für Filmemacher auf Nummer sicher gegangen seid, also eine richtige Eiskette jetzt gegründet habt in Georgien. 4 Filialen habe ich gehört, im Sommer 70 Mitarbeiter sogar. Was läuft denn am besten? Welche Sorte?
Also Maulbeere ist sehr beliebt. Die Frucht ist in Georgien beliebt und im Mai, wenn die dort ist, dann ist das immer eine sehr beliebte Eissorte.
Super, also damit habt ihr auch eine Grundlage geschaffen, auch wahrscheinlich für den nächsten Film dann. Also das ist
ganz so weit ist es noch nicht, aber in die Richtung.
Dann weiter. Gehen. Viel Erfolg natürlich für eure Eiskette zum einen, aber natürlich auch für den Film jetzt in Deutschland, Die langen hellen Tage. Ein Film von jungen Filmemachern, die sich aber, und das ist sehr erfreulich, finde ich, bewusst auch in die Tradition stellen des georgischen, realistischen und zugleich sehr poetischen Films. Denn all das ist auch Die langen hellen Tage, poetisch und realistisch zugleich. Vielen Dank, Nana Ekdemirschwili und Simon Gross. Danke euch.
Dankeschön.
Danke.
Diplomatie, dieser Film von Volker Schlöndorff, basiert auf einem Theaterstück, exzellent gespielt. Ein Film, der erzählt, wie die Stadt Paris gerettet wurde. Im Film ist es ein schwedischer Diplomat, gespielt von André Dussilier, der den deutschen Befehlshaber Nils Arrestrup spielt, ihn davon abbringen kann, die Stadt in die Luft zu sprengen. Wir hören erstmal hinein in diesen Film und hören die starken Argumente des redegewandten Diplomaten.
Wenn Sie Paris nicht für seine Bürger schonen wollen, dann wenigstens für Ihre Soldaten. Für sich, für Deutschland.
Für Deutschland?
Ja, glauben Sie mir. Wenn Sie Paris zerstören, wird das katastrophale Folgen für Deutschland haben. Dieses Verbrechen wird die ganze Welt weit über den Krieg hinaus erschüttern. Man wird die Deutschen wie Aussätzige behandeln. Und Ihre Kinder, Herr General, Ihre Kinder und die der Überlebenden werden für immer mit dem Hakenkreuz gezeichnet sein, so wie bestimmte Leute, die heute den gelben Stern tragen.
Sie können ja große Reden führen, Herr Nordling.
Eigentlich ist es nicht vorstellbar. Wie würde Europa, wie würde die Welt aussehen, wenn es die Stadt Paris, dieser Sehnsuchtsort für Menschen in der ganzen Welt, diese Hauptstadt der Liebe, aber auch der Kultur, des Lichtes, wenn es diese Stadt nicht gäbe? Eine Vorstellung, die durchaus möglich gewesen wäre, eine Schreckensvorstellung. Natürlich, dass es ganz kurz davor war, dass diese Stadt fast vernichtet worden wäre, erzählt uns jetzt ein Film eines Oscar-Preisträgers, der mit der Stadt Paris sehr verbunden ist, der eigentlich sein Leben verändert hat durch Paris, der vielleicht erst Künstler geworden ist durch Paris. Diplomatie heißt dieser Film, lief schon auf der Berlinale und er ist jetzt ins Kino gekommen, fast auf den Tag genau, 70 Jahre nachdem all diese dramatischen Vorgänge in Paris stattgefunden haben. Ich freue mich sehr, dass der Schöpfer von Diplomatie bei uns ist, Volker Schlöndorff. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und ich muss auch wirklich sagen, erst durch den Film ist mir das nochmal klar geworden, dass es eine Sekundenentscheidung eigentlich war und das ist so dramatisch und so aufführend, dass man sich sogar fragt, Herr Schlöndorff, warum ist dieser Fakt eigentlich nicht so sehr bekannt? Wir wissen so viel über den Zweiten Weltkrieg, aber das ist vielleicht gerade im deutschen Bewusstsein nicht so sehr verankert.
Ganz eigenartig. Die Frage habe ich mir auch gestellt, nämlich im französischen Bewusstsein ist das durchaus bekannt und man weiß, da gab es einen General von Choltitz, sprechen Sie ihn aus, Dietrich von Choltitz, korrekt, der, ja, wie soll ich sagen, aus unerfindlichen Gründen, vielleicht aus Humanität oder anderen Gründen, den Befehl nicht ausgeführt hat, den Hitler ihnen gegeben hatte, die Stadt in die Luft zu sprengen. Obwohl alle Brücken hatte er verminen lassen, die Monumente auch, überall lagen schon die Packungen, am Eiffelturm sogar Torpedos von irgendwelchen U-Booten. Also alle Mittel waren aufgewandt worden in den 3 Wochen zuvor. Und dann im letzten Moment hat er nicht den Befehl gegeben, auf den roten Knopf zu drücken. Warum?
Das ist die große Frage, die der Film eben behandelt, die er aufwirft. Also die Stadt war vermint, sie wäre zerstört worden. Es wären übrigens auch hunderttausende Menschen gestorben. Auch das darf man nicht vergessen.
Es ging natürlich nicht nur um die Stadt, sondern es ging darum, der Befehl hieß einerseits, die Stadt soll den Alliierten nicht unversehrt in die Hände fallen. Also der Hitler-Befehl hieß, kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Aber es ging natürlich auch darum, die Stadt zu verteidigen, um auf die Art und Weise den Vormarsch der Alliierten zu verzögern. Die waren ja nun 4 Wochen vorher in der Normandie gelandet und waren auf dem Vormarsch und standen wirklich vor den Toren der Stadt.
Ja. Und erzählen Sie diese dramatische Geschichte auf der Grundlage eines in Frankreich sehr erfolgreichen Theaterstücks. Gespielt wird dieser General von einem großartigen Schauspieler, finde ich, Niels Aristrup, der das hinreißend macht. Aber in welche Situation bringen Sie ihn? Also man muss sich das versuchen ja vorzustellen, dieses Kammerspiel.
Ja, davor bringe ich ihn in die Situation, sehen Sie schon, spreche ich Französisch beinahe, in die Situation, dass er als Franzose einen deutschen General spielt. Also ein Franzose immerhin mit einem dänischen Vater, aber damit man wegkommt von dem Klischee, ja, also früher hat Gerd Fröbe in dem Film Brennt Paris mal diesen General gespielt, aber da war das eine kleine Nebenerscheinung. Und hier ging es darum, so einen General in seiner ganzen ansonstigen Unerbittlichkeit zu zeigen. Der hat also, ja, das war kein Chorknabe, der hatte es schon bei Kriegsanfang in Rotterdam, an der Zerstörung von Rotterdam teilgenommen. Der hat in Russland, auf der Krim wieder mal, in Sebastopol einiges Furchtbares angerichtet. Der hat wieder nochmal Ukraine, Donetsk, im Donetsk-Becken, in der großen Panzerschlacht mitgekämpft und war der Letzte, auf den Hitler glaubte, sich verlassen zu können. Und den hat er speziell dahin geschickt und noch dazu mit einem Damokles über dem Schwert, über dem Haupt: wenn Sie den Befehl nicht ausführen, dann haftet Ihre Familie sippenhaft. Ja. Und warum hat dieser Mann dann sich anders entschieden? Es gibt Aufzeichnungen, Mitschnitte von Gesprächen, die er geführt hat, gleich in den ersten und zweiten Nacht der Gefangenschaft in England im Lager, die wirklich einen eher zwiespältigen Menschen zeigen, der nicht hier die Skrupel hatte, die man unterstellen könnte, Liebe zu Paris oder sonstiges, wie sagt man, Humanitätsgedusel, nannten die Generale das. Dann ist die Frage, ja, hat es einen Deal gegeben mit den Alliierten? Und wir unterstellen, es hat ganz einfach die Überzeugungskunst eines Diplomaten gegeben, daher der Titel.
Genau, und das ist ein schwedischer Diplomat, auch wunderbar gespielt, ein großer französischer Schauspieler, André Dusselier, der also dort, und das ist auch so ein bisschen ja ein Spiel, finde ich, so mit Geheimdiplomatie, durch so eine Tapetentür immer hineinkommt, der weiß, wie man in diesem Hotel, also zu dem General gelangt, der überzeugt ihn letztlich. Aber, Herr Schönach, das hat ja so wohl nie stattgefunden, diese Begegnung gab es doch nie. Darf man so weit gehen in einem Film, der wahre historische Tatsachen erzählt, dass man dann so spielt?
Naja, also was Schiller mit Maria Stuart oder anderem gemacht hat oder
der Heilige Johann.
Wallenstein oder sonst was, das ist jetzt alles in der Ferne. Es stimmt, diese eine Nacht hat es nicht gegeben, aber die beiden, also der Konsul und der General, haben sich über zwei Wochen immer wieder getroffen, haben verhandelt über Gefangenenaustausch, sogar mal über einen Waffenstillstand, 48 Stunden lang. Und sie haben sich sogar nach dem Krieg 1956 nochmal wieder getroffen, als dann der Konsul, der eine Medaille von der Stadt Paris bekommen hatte, die weitergegeben hat an den General. Ist also durchaus legitim. Und es sind aber in dieser Nacht auch zusammengefasst Argumente, die andere, zum Beispiel General Speidel und andere, die auch natürlich die verhindern wollten, dass Paris zerstört wird, die auf den General eingewirkt haben.
Nun sieht man in diesem Film, übrigens erinnert mich etwas an Ihren Film Der neunte Tag, wo es ja auch diese Debattenkultur gibt, nicht? Also diese Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Prinzipien. Tatsächlich treffen in diesem Raum zwei Prinzipien der Menschheit, muss man fast sagen, aufeinander. Wie würden Sie die beschreiben? Diese beiden Männer stehen ja für etwas.
Ja, naja, der eine steht für Effizienz und insofern steht er für Deutschland, auch dem heutigen Deutschland noch. Und der andere sagt, es gibt andere Werte. Ja, ganz klar, Effizienz, wenn ich einen Feind aufhalten will und hier ist eine Stadt, die kann ich anzünden und abbrennen, das wird schon mal ganz schön den Vormarsch verhindern. Und der andere sagt, es gibt andere Argumente. Dann steht Gehorsam, natürlich, der General hat, wie alle deutschen Generäle, ja seinen Eid auf Hitler geschworen, hier Potsdam, kennen wir alle diese ganzen Geschichten und die fühlten sich an diesen Eid gebunden. Die Ehre der Familie wäre besudelt, wenn er den Eid bricht. Andererseits ist das Dilemma aber, die Ehre der Familie wäre auch besudelt, wenn er heißt, das ist der Mann, der Paris zerstört hat. Und das würde ewig an der Familie kleben. Und das ist also sein eigentliches Dilemma und das wird auch immer wieder vorgeführt, weil die Stadt ist sozusagen zum Greifen nah. Die ist nicht nur vor dem Fenster, die müssen zum Teil auch wegen Kommunikationsschwierigkeiten aufs Dach gehen. Und da liegt Paris zu ihren Füßen. Und in der Zwischenzeit versucht, also weiß ich, Robert Stadelhuber und andere, Burkhard Klausner, sich durchzuschlagen in Paris, sodass man auch immer mal wieder rauskommt aus diesen vier Wänden und sieht, was eigentlich der Einsatz ist.
Bei uns zu Gast ist Volker Schlöndorff, Schöpfer des Films Diplomatie, sein neuester Film, der aber gleichzeitig, Volker Schlöndorff, ja Themen aufgreift, die Sie Ihr Leben lang umgetrieben haben. Also Sie kommen von diesen Fragen deutsche Verantwortung, deutsche Vergangenheit einfach nicht los. Auch hier schwingt das ja immer mit. Also das ist das zentrale Thema Ihres Lebens?
Naja, gut, wie hat Kohl das genannt? Die Gnade der späten Geburt, die ist mir nicht gegeben.
Sie sind 1939 geboren.
Ich bin 39, also das hat mich, ich bin für nichts verantwortlich gewesen, aber das hat mich natürlich in der Kindheit und vor allen Dingen in der Jugend immer verfolgt. Und ich habe ja das Glück oder die Neugier gehabt, mit 16 mal nach Paris zu gehen oder dann noch weiter in die Bretagne für einen kleinen Sprachkurs von 2 Monaten und habe mich da so wohl gefühlt, dass ich ja fast 10 Jahre geblieben bin. Und dadurch ist natürlich dieses deutsch-französische Dilemma und dieses Aufeinandertreffen immer wieder zwischen zwei Kulturen, ob das im Fußball ist oder ob das der eben Krieg mit wirtschaftlichen Mitteln ist, das ist für mich etwas, was mich immer wieder zerreißt, weil ich mich der einen Kultur genauso angehörig fühle wie der anderen. Also aus dem Bauch heraus bin ich Deutscher, aber alles ja vom Herz und Kopf ist von Frankreich beeinflusst.
Und wenn Sie in Wiesbaden geblieben wären, wären Sie wahrscheinlich heute nicht Volker Schlöndorff, als der Mann, den man eben kennt, als Oscar-Preisträger.
Ja, und wenn Paris zerstört worden wäre, dann wäre ich natürlich nicht von Wiesbaden nach Frankreich gekommen, 10 Jahre nach dem Krieg, um da Französisch zu lernen, weil ich glaube, da wären wir ziemlich unerwünscht gewesen. Insofern kann man schon sagen, das ist etwas, was uns alle betrifft. Aber was mich auch, und mich besonders, aber was mir so spannend erscheint, ist es eigentlich wichtig, Kulturgüter zu retten? Oder ist es ja ein Haufen Steine und Gemälde und ist das denn überhaupt so wichtig? Und das ist mir irgendwie bei dem Film klar geworden, dass ohne die Kulturgüter und ohne die Erinnerung, was andere Generationen vor uns gemacht haben, Hunderte von Generationen, würden wir ja nur im Augenblick leben und hätten eigentlich überhaupt keine Persönlichkeit, hätten gar keine Identität. Und deshalb sind diese toten Steine gar nicht tot, sondern das sind praktisch unsere Vorfahren. Das sind die Geister unserer Vorfahren. Und die gehören zu uns und ohne die wären wir nichts. Und deshalb lohnt es sich, darum zu kämpfen.
Also insofern ist das ein sehr aktueller Film. Denken wir auch daran, was in Afghanistan passiert ist mit Kulturgütern, im Irakkrieg zum Beispiel, also wieder unschätzbare Zeugnisse zerstört worden.
Syrien, Aleppo, ganze Städte, ja.
Sie haben ja schon gesagt, also die Welt wäre anders, wenn das damals geschehen wäre. Wenn es Paris nicht gäbe, hätte wahrscheinlich wirklich die Weltgeschichte danach einen anderen Verlauf genommen. Ihre persönliche Biografie auch, das haben Sie gesagt. Aber was meinen Sie denn, was hätte das ausgelöst? Wie wäre die Nachkriegsgesellschaft gewesen?
Ach, das ist Gott sei Dank gar nicht vorstellbar. Und man muss da auch vielleicht nicht drüber spekulieren. Wir sehen ja, wie schwer es uns gefallen ist, mit Polen uns auszusöhnen und ob das überhaupt je passiert ist. Ja, genau das Schicksal von Polen, deshalb ich zeige auch zu Anfang das zerstörte Warschau, ist das, was für Frankreich geplant war. Und ich glaube nicht eben, dass so diese Versöhnung zwischen Adenauer und de Gaulle 10 Jahre nach Kriegsende und später Kohl-Mitterrand und so weiter überhaupt möglich gewesen wäre. Man sieht es, wie schwer wir uns heute noch tun, wenn Herr Tusk mit Frau Merkel zusammenkommen.
Noch eine Frage, Volker Schlöndorff. Der Film spricht für mich auch davon, dass es bei Ihnen diese Hoffnung gibt, eben, dass Aufklärung möglich ist, dass Veränderung möglich ist, dass es möglich ist, Menschen...
Heilige Naivität.
Ja, vielleicht, weil dass es möglich ist, Menschen zu beeinflussen. Denn das sehen wir. Selbst dieser funktionierende General, das haben Sie ja genau beschrieben, wird letztlich durch Argumente doch überzeugt. Also gibt es diese Hoffnung bei Ihnen?
Ja, ich würde das ja nicht machen. Ich glaube ja nicht, dass man sofort die ganze Welt verändert. Aber wie hat Hölderlin das gesagt? Also nicht Mächtiges ist unser Singen, aber zum Leben gehört es. Also ich wäre selbst weniger lebendig, wenn ich mich nicht für sowas einsetzen würde. Und ich glaube, wir als Zuschauer sind auch immer wieder dankbar, wenn wir gefordert werden, wenn unser Sinn für Sinn angesprochen wird, das gehört eben zum Leben. Die Welt verändern wir dadurch nicht. Oder doch? Hat Kultur die Welt verändert? Ich glaube es schon.
Sagt Volker Schlöndorff, der Schöpfer von Diplomatie. Der Film ist jetzt in den deutschen Kinos zu sehen. Eine dramatische Episode des Zweiten Weltkrieges, die Rettung der Stadt Paris. Aber zugleich, Volker Schlöndorff, ist es eben auch eine große Liebeserklärung an diese Welthauptstadt der Kultur. Und die gehört ihm allen. Ganz herzlichen Dank, Volker Schlöndorff.
Bitte schön.
Das klingt jetzt bestimmt kitschig, aber ich habe ihn wahnsinnig geliebt.
Ich finde das gar nicht kitschig. Ich finde, das klingt wie ein super genialer Song.
Ehrlich?
Das klingt wie ein Song, und zwar wie einer, den du jetzt schreiben solltest.
Jetzt gleich?
Jetzt sofort. Schreib.
Okay.
Schreib.
Okay.
Schreib alles auf. Alle.
Und das tut sie dann auch, diese junge, hochbegabte Singer-Songwriterin Greta in dem Film Can a Song Save Your Life? Keira Knightley spielt diese Greta, und das war endlich mal wieder eine Rolle für die Schauspielerin. Sie war dafür sehr dankbar, in der sie nicht leiden und sterben musste, sondern in der sie zwar auch durch Schwierigkeiten geht, aber letztlich immer doch eine beschwingte Geschichte erzählen kann. Eine Geschichte mit einer gewissen Leichtigkeit und Natürlichkeit vor allem. Das ist ja die Stärke dieses Films, dass er das Märchenhafte dieser Geschichte zu verbinden weiß mit einem sehr realistischen Blick auf das Musikgeschäft in New York. Da kann sich Greta auch gar nicht durchsetzen mit ihrer stillen Art, aber sie trifft, und das ist ihr großes Glück, auf den ziemlich runtergekommenen Produzenten Dan, gespielt von Mark Ruffalo. Der hat die besten Tage hinter sich, aber er hat ihm ein genaues Gespür für Talent, für Authentizität in der Musik. Er hört Greta in so einem kleinen Club auf der Bühne, ist hingerissen von ihr, vor allem in diesem Augenblick, wenn er sie nur mit der Gitarre hört, entsteht in seinem Kopf schon das Arrangement, eine ganz wunderbare Szene. Da fangen die Instrumente an, selbst zu spielen. In seinem Kopf ist das Lied schon da, ist auch die CD schon da. Die aber wird an den Mann gebracht, auf ungewöhnliche Weise, nicht mit Kommerz. Hier geht's um die wahre Kunst. Auch das gehört zu den schönen Seiten dieses Films, der ihm zeigt, dass man sich nicht dem absoluten Erfolgsdruck unterwerfen muss. Also eine Liebeserklärung an die Musik in diesem ersten amerikanischen Film des irischen Regisseurs John Carney, aber eben auch an die Menschen, die diese Musik machen. Und zu denen gehört ihm jetzt auch Keira Knightley. Beide brauchen ihre gemeinsame Kreativität, brauchen die Arbeit an ihrem Album, das sie auf den Straßen aufnehmen, mit Leuten, die zufällig vorbeikommen, wo sie also die Stadt New York mit ihrem Rhythmus, mit ihrer Atmosphäre mit hineinnehmen. Sie brauchen das, um über ihre Krisen hinwegzukommen. Und das ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass das Musikmachen eben ein ganz wunderbares Heilmittel sein kann. Auch davon erzählt dieser Film, von Menschen eben, denen Kunst mehr bedeutet als Kommerz.
Wir haben ja das große Marvel-Imperium, also all der Comic-Helden, die uns auch im Kino bestens vertraut sind. Aber im Schatten dieser teilweise ja sehr bekannten Gestalten, da stehen die Guardians of the Galaxy. Bei uns überhaupt nicht so richtig bekannt. Das wird sich jetzt ändern. Durch einen 3D-Film, der am Donnerstag angelaufen ist, eben Guardians of the Galaxy, ein total durchgeknalltes Werk. Ich habe selten einen Film gesehen, wo fast jede Figur irgendwas an der Waffel hatte, und zwar so richtig. Hab mich köstlich amüsiert, bin jetzt sehr gespannt, wie es Thomas Klein geht, den ich herzlich grüße, der sich den Film eben auch angesehen hat. Aber vielleicht erstmal ein bisschen erklärt, was das überhaupt für eine merkwürdige Truppe ist, diese Guardians of the Galaxy. Ich würde ja sagen, wenn die Zukunft, die Sicherheit der Galaxie wirklich in den Händen dieser Typen liegt, dann müsste man doch ein bisschen Angst haben.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, so im Universum, gerade von Comic-Superhelden, wo irgendwie kernige Gestalten mit eisernem Blick und klaren Überzeugungen große Taten vollbringen, ist das eher so das Verliererteam, würde ich sagen. Und man muss vielleicht noch vorwegnehmen, weil du meintest, die würde man hier nicht so kennen, die kennt man auch in Amerika nicht so. Also Guardians of the Galaxy, das ist so eine B-Truppe, die war bei Marvel, die hatten dann auch mal eine Comic-Serie, aber es war also wirklich eher so unter ferner Liefen abgehakt. Und das macht den Film, finde ich, auch ein Stück weit charmanter als, ich sag jetzt mal, noch ein Thor-Film, noch ein Captain America-Film. Also diese großen Superhelden zu erzählen, ist vielleicht ein Stück weit einfach einfacher, weil man hat die als Figur ein bisschen präsenter, man hat vielleicht eher einen Bezug zu denen. Und bei Guardians of the Galaxy ist es halt so, wenn sich dieser fünfköpfige Trupp da zusammenfindet, wollen die sich erstmal gründlich an die Kehle gehen. Die finden sich auch alle irgendwie blöd und langweilig und teilweise auch nicht ganz ohne Grund. Da gibt es dann also Gamora, die grünhäutige Profikillerin mit, ich sage mal, schwieriger außerirdischer Vergangenheit. Die wird von Zoe Saldana gespielt. Da gibt es dann Drax, das ist dann so ein großer, tätowierter Muskelprotz. Es gibt einen sprechenden Waschbären, über den wir, glaube ich, gleich auch nochmal reden müssen.
Zentrale Gestalt
des
Films.
Es gibt einen wandelnden Baum, Groot, der exakt einen Satz sprechen kann und der geht, ich bin Groot. Und es gibt halt mitten noch einen Menschen, der ist Peter Quill, der wird von Chris Pratt gespielt. Der ist als, glaube ich, 10- oder 11-Jähriger von der Erde entführt worden, irgendwie Ende der 80er, 88 oder so. Und der treibt jetzt also mit so einer Gruppe von außerirdischen Abenteurern und Räubern irgendwie durchs All. Fall. Und der stolpert dann mehr oder weniger aus Versehen in die Geschichte von Guardians of the Galaxy und lernt dann eben peu à peu diese anderen Mitglieder von dem Team kennen, das später Team wird, aber am Anfang eher so eine kaputte Geschwister- oder Familienriege ist. Das ist sehr, sehr lustig.
Vor allem dieser Hauptheld, also dieser Typ, der sowas ist wie ein völlig verlorener Mensch im Weltall. Also er will der große Star sein, er sieht sich selbst so als Abenteurer, als Outlaw, er will sich immer Star-Lord nennen. Bitte Star-Lord, aber eigentlich ist er so der geborene Loser. Übrigens auch so, was seine Körperlichkeit betrifft. Also er hat so ein paar Pfund zu viel drauf, finde ich, für einen Superhelden.
Ja, aber das Großartige ist ja, der kommt von der Figur her für mich dem sehr nahe, was man so früher, ich sage jetzt mal nicht in der Antike, aber sagen wir so im frühen Unterhaltungskino, der sagen wir mal 80er Jahre eigentlich gewohnt war. Weil Chris Pratts Figur, also diesen Peter Quill, der Star-Lord genannt werden will, was ihm keiner wirklich abnimmt. Ich glaube, das glaubt er sich auch selber fast nicht. Den umweht, finde ich, schon sowas von, ich sag mal, in den guten Momenten ist er so ein bisschen wie Han Solo und in den Momenten, wo es dann vielleicht ein bisschen schwierig auch für ihn wird, eher sowas wie ein etwas schluffiger Indiana Jones Verschnitt. So einer, der ganz viel auch immer improvisieren muss, also nach vorne irgendwie große Pose, aber im Grunde genommen völlig überfordert ist mit dem, was passiert. Aber der hat halt irgendwie, und das ist ja für so eine Art Filming auch wichtig zu sagen, der hat eben auch irgendwie ein gutes Herz. Der ist ein guter Typ. Und das macht ihn halt sehr sympathisch, dass von den kargen Besitztümern, die er noch aus seiner Zeit auf der Erde als Teenager, als Kind hatte, dass dazu eben dieses Mixtape gehört, was ihm Mutti mal aufgenommen hat. Und dafür baut er sich in sein Raumschiff auch extra so ein Tonbandgerät ein und so. Und das ist halt irgendwie nett, dass dieser Bezug da ist, der ist eben auch sentimental, aber eben auch hält. Und was dem Film insgesamt eben sehr gut tut, ist, der nimmt sich teilweise ernst, also ernst, wie sich so ein Film halt nehmen muss, aber der ist eben nicht so morbid oder so düster oder beladen wie all die anderen großen Spektakelfilme dieses Sommers, wo es ja immer irgendwie um Tod geht und Vernichtung, und das spielt hier auch eine, sagen wir mal, kleine Rolle in der Guardians of the Galaxy Geschichte, aber das ist in erster Linie ein großer Spaß, es ist ein Abenteuer, es geht um die Dialoge zwischen den einzelnen Figuren, und das ist einfach ein großer Spaß.
Vor allem natürlich durch das Wesen, über das wir nun noch doch ein bisschen intensiver reden müssen, nämlich Rocket, das ist also der Waschbär, komplett computeranimiert, und das ist in Wirklichkeit die Stimme dann also im Original von Bradley Cooper. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen seine Persönlichkeit. Ich finde, manchmal sah er dann doch auch so etwas aus wie Bradley Cooper, aber das ist ein Wahnsinn, was diese Figur kann, in welche tiefe Verzweiflung sie sich stürzt, wie sie auch genervt ist von allem. Also dieser Waschbär ist der Star des Films für mich.
Ja, und der ist eben auch so, ich sag mal, der ist halt lässig, so als Gestalt. Ja. Der hat cool. Bestimmte charakterliche Defekte, wie, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, ja, in diesem Film fast alle Figuren irgendwelche charakterlichen Defekte haben. Der hat so einen Hang zu Feuerwaffen und Sprengmitteln und ist dann irgendwie so ein Bastler und auch so ein bisschen, ich glaube so, der kann auch ein bisschen unangenehm sein, aber der ist als Figur, ist ja halt unglaublich, also er ist hinreißend. Und was ich halt wirklich toll finde an Rocket und eigentlich auch an allen Figuren aus diesem fünfköpfigen Team, ist, der hat eben auch so einen eigenen Witz, aber dem steht dann eben auch so eine gewisse, sagen wir mal, düsterne Vergangenheit gegenüber. Es gibt da so eine Stelle, ohne jetzt allzu viel vorwegzunehmen, wo er erzählt, er wollte gar nicht irgendwie ein sprechender Super-Waschbär sein, auch wenn er eigentlich gar nicht versteht, was ein Waschbär ist, aber ne, wir sagen jetzt mal Waschbär. Er wollte das gar nicht, er ist halt quasi dazu gemacht worden. Und das sind so Momente, wo man denkt, da hat der Film dann irgendwie doch auch so ein bisschen Tiefe und so ein bisschen, da wird mehr als nur skizziert. Das ist halt nicht einfach nur der lustige Waschbär, sondern das ist eigentlich, möchte ich sagen, fast einer der besseren Menschen in diesem Film.
Allerdings, was eben seine charakterlichen Schwächen betrifft, nach allem, was ich über Waschbären so weiß, ist das durchaus realistisch. Die sollen sowas Hinterlistiges auch haben.
Aber ja, das habe ich so auch gehört, und ich denke gerade in den endlosen Weiten Brandenburgs, weiß man da irgendwie ein Lied von zu singen, der Waschbär, nicht unbedingt dein bester Freund. Und das ist halt todkomisch, und da vergesse ich dann zumindest im Kino völlig, dass der Film momenteweise auch ein bisschen unrund ist und vielleicht ein paar Längen hat. Aber ich sag mal, in diesem Sommer ist das für mich der größte Spaß gewesen.
Sagt Thomas Klein, mit dem ich mich sehr herzlich bedanke, der Film, also Guardians of the Galaxy, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Wir wollen nicht vergessen, Thomas, es ist nicht nur ein Superheldenspektakel, sondern ein Hohelied auf wahre Freundschaft. Das ist ja eigentlich die Botschaft dieses Films.
Absolut
diese
richtig.
Fünf durchgeknallten Typen verbindet am Schluss dann eben doch das Band der Freundschaft, der innigen Verbundenheit, und das ist doch sehr anrührend, finde ich, und eine gute Botschaft auch.
Eigentlich ist unsere Geschichte.
Ist unsere Geschichte, Thomas, genau das wollte ich sagen. Schön, dass du es selber jetzt auch rausgefunden hast, und du hast auch angesprochen schon, was den besonderen Reiz immer auch ästhetisch ausmacht, dass du die 70er, 80er Jahre durch das Mixtape der Mutti, auch durch den Walkman, uraltes, seltsames Gerät, eben das sie ihm ja geschenkt hat, dass das alles immer anwesend ist in dieser zukünftigen Welt eben, und auch musikalisch, denn diese Hits aus den Jahren spielen eine Riesenrolle. Auch dieses hier, das eine dramaturgisch sogar ganz wichtige Funktion hat. Ain't No Mountain High Enough, Tammy Terrell und Marvin Gaye, das tollste Paar, das es jemals in der Soulmusik gab.
Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Heute Abend also wieder im RBB Fernsehen, die von Radio 1 präsentierte exzellente Filmreihe 2 für 1, 2 Filme. Eine Gemeinsamkeit in diesem Fall heute Abend ist es Sean Connery, der beste James Bond, den es jemals gab. Ich kann es einfach nicht anders sagen, ein überaus vielseitiger Schauspieler. Es laufen auch zwei sehr unterschiedliche Filme. Einmal Der Name der Rose von 1986 in der Regie von Jean-Jacques Annaud, also diese große, monumentale Bestseller-Verfilmung. Und da spielte Sean Connery ja sehr überzeugend einen unangepassten Franziskanermönch, der versucht, grausige Morde im Kloster aufzuklären. Und ganz nebenbei ist das ja auch ein fantastischer Weltanschauungsthriller. Und danach dann Die Uhr läuft ab von 1974. Das ist ein Thriller. Und da spielt er wiederum den Chef der schwedischen Polizei im Kampf gegen den Terrorismus. Und Sie wissen, Sean Connery kann einfach alles spielen. Man glaubt es ihm absolut. Ihnen allen ein schönes Kinowochenende. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.